Als Unternehmer gibst du täglich dein Bestes und nimmst Risiken in Kauf. Möchtest du finanziell unabhängig werden und von anderen lernen? Der Erfolgreich-Podcast von Wirtschaftsberater und Finanzexperte Sven Lorenz bietet dir interessante Sichtweisen und Lösungsansätze mit erfolgreichen Unternehmern als Gäste. Hol dir Impulse für dein Business und profitiere von deren Erfahrungen. Viel Vergnügen mit der aktuellen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im Erfolgreich-Podcast. Ich bin Sven Lorenz und naja, wie du es gewohnt bist, habe ich mir wieder einen spannenden Gast eingeladen. Heute geht es um das Thema Social Media im Zeitalter von KI. Da hat sich ja in den letzten 12, 15 Monaten unglaublich viel getan. Aber wir werden natürlich nicht nur über diese Kombination sprechen, sondern über die Bedeutung von Social Media grundsätzlich. Und insofern freue ich mich besonders, heute den lieben Alex Kahn bei mir begrüßen zu dürfen. Lieber Alex, herzlich willkommen hier im Podcast.
Ja, Sven, freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
Ja, wenn ich jetzt über Social Media spreche, dann ist ja natürlich Podcasting ja auch irgendwie ein Tool, was so eine Twitter-Position hat. Ja, einerseits erreichst du natürlich ganz viele Menschen in der Einbahnstraße. Ne? Leider gibt es den Weg zurück nicht in diesem Format. Aber du kannst natürlich ganz viele Informationen streuen. Und ich weiß, du hast auch einen eigenen Podcast, hast mir vorhin gesagt, ne? Der ist jetzt nicht ganz so aktiv, aber es ist ein Tool. Und damit die Menschen vielleicht auch mal gutes Gefühl dafür kriegen, wie lange du eigentlich schon in diesem Markt bist und was sozusagen dein Antrieb ist hinter diesem Ganzen. Lass uns doch mal so einsteigen, dass du uns ein bisschen was erzählst. Wo kommst denn du ursprünglich her und wie bist du auf die Idee gekommen, dich mit dem Thema Social Media so intensiv auseinanderzusetzen und vor allen Dingen für so lange Zeit?
Ja, also ist eine lange Geschichte. Ich versuche es mal kurz zu machen. Also ursprünglich aus Wiesbaden. Wohne mittlerweile in München und bin eigentlich durch Zufall auf Social Media gestoßen. Ich habe als Model gearbeitet 2005, habe parallel studiert und bin auf eine Plattform gestoßen, die hieß Attractive People. Das war an Beginn Social Media, wenn du überlegst. Facebook kam 2004 raus, also wirklich eines der ersten sozialen Netzwerke. Und über Umwege bin ich dann zum zweiten Geschäftsführer geworden von Attractive People und habe das quasi mit aufgebaut. Mhm. Und dann kam Facebook nach Deutschland und hat uns allen den Rang abgelaufen. Mark Zuckerberg war für mich irgendwie 2006, 2007, so ein bisschen wie Dr. Evil. Das habe ich gehasst. Lustig, dass wir jetzt irgendwie Meta-Business-Partner sind und mit denen sehr eng zusammenarbeiten. Aber so bin ich draufgekommen und bin dann über die letzten 15, 17, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es mittlerweile sind, dran geblieben. Eigenes soziales Netzwerk war das erste, dann mobilen Marktplatz für Mode, was auch wieder ein soziales Netzwerk war. Und natürlich über eigene Kanäle, ja, und jetzt die eigene Agentur. Also Social Media ist so der rote Faden meines beruflichen Werdegangs.
Okay, bei Agentur wird ja jetzt wahrscheinlich bei dem einen oder anderen direkt die Klappe runtergehen, ne? Weil Social Media Agenturen gibt es ja ganz viele und es gibt vor allen Dingen auch ganz viele schlechte, ja, muss man mal so ehrlicherweise sagen. Was ist bei euch so anders als bei anderen?
Also ich glaube, ich habe angefangen als Social Media Berater, als ich zurückkam. Also ich habe in Amerika ein Unternehmen aufgebaut, Bella Candles oder Bella Kerzen, so eine Duftkerze mit dem Ring drin. Ich sage immer so ganz schön, die Kinderüberraschung für die Frau, ja, weil es primär von Frauen gekauft wurde. Mhm. Und bin dann auf Periscope gestoßen. Periscope war der erste Livestreaming-Service. Vor Instagram Live, vor Facebook Live gab es da Periscope. Wurde dann von Twitter gekauft und habe angefangen, dort über Themen zu sprechen. Das fing an über Fun, dann irgendwie Beziehungen. Dann irgendwann kam das Marketing-Thema und habe da auf einmal innerhalb von 2 Jahren eine 250.000 Follower aufgebaut und wurde sozusagen so ein bisschen Influencer in Amerika, in diesem Livestreaming-Sektor. Ich glaube, was uns ein bisschen vereint als Agentur, ist diese Mischung. Ich habe zum einen Unternehmer-Background, dann irgendwo so ein Influencer-Creator-Background und einen Beratungs-Background. So, und dieses Dreiergespann als Berater hat gut funktioniert. Ich habe Unternehmen erklärt, wie Social Media funktioniert, als ich zurück nach Deutschland kam. Und dann kam irgendwann ein großer Konzern zu uns, Coty, jetzt Wella Group, und hat gesagt, schön, dass du es mir erklärst, besser wäre es, wenn du es machst. Und so ist das Team entstanden. Und unser Fokus ist, glaube ich, immer sehr ehrlich, transparent. Wir wollen eigentlich uns ersetzbar machen. Und ich glaube, das ist untypisch für eine Agentur. Wir arbeiten sehr stark mit diesem Do-It-With-You-Modell. Wir finden Leute, wir bilden die aus, wir sind komplett transparent. Du kannst alles mit uns machen, du musst es aber nicht. Wir erklären dir auch, wie es funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis. Ja, wir arbeiten rein über Weiterempfehlungen, wir schalten keine Werbung oder sonstiges. Wir machen super viel Content-Marketing. Also wenn man meine Kanäle anschaut, ich erreiche da irgendwie 1 paar Millionen Leute im Monat rein über Content-Marketing. Das heißt, wir machen auch das, was wir sagen. Also wir sind selber unser Vorzeigeobjekt, dass es funktioniert. Und ich glaube, das unterscheidet uns ganz gut.
Okay, jetzt hast du ja gerade angesprochen, da kommen Unternehmen auf dich zu und sagen, hilf mir mal, Social Media aufzubauen. Ich glaube, in der heutigen Zeit, wenn du da als Unternehmen noch nicht begriffen hast, dass du irgendwo auf Social Media vertreten sein musst, egal ob das LinkedIn ist, ob das Facebook, Twitter oder sonst irgendein Kanal ist, dann hast du sowieso wahrscheinlich die Zeit verschlafen. Aber ich glaube, die Zeit hat sich natürlich auch brutal geändert. Ja? Alleine, wenn du schon drüber nachdenkst, wie Instagram angefangen hat, ja, und wie sich sozusagen diese Plattform weiterentwickelt hat mit Anfang Instagram TV, dann gab es irgendwann die Stories, dann gab es die Reels und so weiter und so fort. Was würdest du denn heute einem Unternehmen sagen, die sich mit dem Thema Social Media ernsthaft beschäftigen wollen, also wirklich ernsthaft, die es nicht zum Hobby machen? Worauf muss man denn heute bei Social Media konkret achten, wenn du auch, ich sag's mal, Sales über Social Media machen willst, wenn du Reichweite aufbauen willst? Weil am Ende ist Sale ja das Ergebnis von Reichweite.
Also ganz klar, am Ende ist immer alles eine Zahl und die muss profitabel sein. Das ist schon mal eine sehr wichtige Erkenntnis. Social Media machst du nicht irgendwie, um ein paar Likes zu bekommen und Kommentare, sondern um den Umsatz zu steigern. Das ist wichtig und das Ziel darf auch nie aus dem Auge verloren werden. Grundsätzlich die erste Überlegung, die du hast, bist du B2B, bist du B2C? So, das ist schon mal eine erste wichtige Selbsterkenntnis. Wenn ich B2B bin, ist wahrscheinlich LinkedIn das richtige Netzwerk, mit dem ich anfange. Mhm. Bin ich B2C, ist es für die meisten Unternehmen Instagram. Jetzt, warum Instagram? Facebook ist ja eigentlich von der absoluten Zahl größer. Instagram hat viele Vorteile. So, Instagram zum einen hat eine hohe organische Reichweite. Organische Reichweite bedeutet die kostenlose Reichweite. Das ist auch mal wieder ein ganz wichtiger Punkt allgemein von Social Media, was viele vergessen. Social Media ist erstmal kostenlos. Ja, wenn ich bei einem Fernsehsender anrufe oder beim Radio und sage, kannst du mal meinen Spot abspielen, sagen die, du hast auch einen Vogel. So, bei Social Media, wenn ich einen guten Content produziere, kriege ich eine kostenlose Reichweite. Dann kann ich bei Instagram Leute anschreiben. Großer Vorteil. Ich habe ein Profil auf Instagram, was ich austrahieren kann mit Story-Highlights, mit Profilbeschreibung, mit Pin-Posts und Co. Also das Erste ist die richtige Auswahl des Kanals. Zweite Sache ist, was möchte ich überhaupt erreichen? Was ist mein Ziel? Und da jetzt nicht in der nächsten Woche, sondern ich würde mal sagen, mindestens in den nächsten 6 Monaten als Zeithorizont, sich zu überlegen, was möchte ich in den nächsten 6 Monaten erreichen? Und dann auch wirklich ehrlich mit sich selbst zu sein und zu überlegen, was kann ich eigentlich, was habe ich der Welt mitzuteilen als Unternehmen? Kann ich über meine Produkte sprechen? Spreche ich über mein Team? Spreche ich über irgendwelche Erfahrungen? Spreche ich über mich selbst? Bin ich eine Personal Brand? Bin ich eine Firma? Also sind viele Fragen, die man sich erstmal stellt. Und dann, nächste Frage, wer macht das in meinem Bereich schon mal gut? Ich muss das Rad nicht neu erfinden. Ich kann mir einfach mal über Hashtags und Co. andere Unternehmen anschauen, um dann zu sehen, was machen die? Und dann wirklich mal ganz stumpf durchzugehen durch die Post und zu schauen, wo kriegt der mehrere Impressionen, wo kriegt der weniger, wo kriegt der mehr Likes, wo kriegt der weniger und so weiter, um sich dann mal rauszuschreiben, was überhaupt in meinem Markt funktioniert. Und dann geht's los mit Content-Produktion, Influencer-Marketing, Paid Ads, dann wird's ein bisschen komplexer, ja, aber das sind erstmal die ersten Schritte, die ich machen müsste.
Okay, da sind wir schon mal direkt beim Thema. Die meisten haben ja gar keine Ahnung, worüber sie reden wollen. Ja, oder worüber sie irgendwelchen Content produzieren wollen. Ja, und die produzieren dann irgendwas. Ja, und dann wundern die sich, dass es da eigentlich praktisch null Response gibt.
Stimmt. Also ich muss im Endeffekt reverse engineeren, wie jemand kauft. So. Das heißt, was ich eigentlich schaffen muss bei Social Media, ist ein Problembewusstsein für mein Produkt oder meine Dienstleistung. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Agentur vermarkten wollen würde, wäre ein Problembewusstsein zu sagen, so ein Social Media Manager, was muss der denn alles können? Ja, der muss im Endeffekt Fotograf sein, Videograf, Analyst, Stratege, Designer, Performance Marketer, Krisenmanager, Podcaster, Community Manager, Controller. Oh, das ist viel. Das ist ein Problem. Eine Person da zu finden, die das alles kann, schwierig. Nehme ich mir vielleicht eine Agentur, die mir hilft oder meine Person ausbildet in gewissen Arten und Weisen. Problembewusstsein. Was ist das Problembewusstsein in deinem Markt? Was sind die Mythen? Was sind die Gedanken? Was sind die Probleme, die jemand haben könnte, was du löst quasi? Und darüber muss ich sprechen.
Okay. Wenn du gerade sagst, Instagram zum Beispiel oder grundsätzlich die meisten Social-Media-Plattformen sind kostenlos. Ja, dann ist das ja theoretisch zumindest nach meiner Wahrnehmung nur die halbe Miete. Ne? Also bei Instagram, die haben es ja jetzt, glaube ich, seit einem halben Jahr auch in Deutschland mit der Verifizierung so gelöst, ne, dass du so ähnlich wie das bei Twitter der Fall war, eben für ein paar Euro im Monat da deine entsprechende theoretische Ausspielung, organische Ausspielung deines Contents verstärken kannst.
Jein. Also das stimmt nicht ganz. Also okay. Es ist im Endeffekt so ein kleiner Workaround, um so ein bisschen die EU-Kommission hinters Licht zu führen, weil die sagen, du pass mal auf, du darfst nicht einfach Werbung an Leute und die Daten von Leuten verwenden. So, dadurch kam das Ganze überhaupt erstmal ins Rollen. Dann haben die gesagt, okay, wenn ich die jetzt alle fragen muss, schwierig, da wird ja jeder sagen, ich will keine Werbung sehen. Was mache ich? Ich führe eine kostenpflichtige Subscription ein, um den Leuten zu sagen, pass mal auf, du kannst zahlen und dann siehst du das nicht. Ja. Oder wenn du es kostenlos nutzen möchtest, dann musst du aber auch, und da wird es jetzt spannend, wie zukünftig die EU-Kommission darüber entscheidet, ja, dann musst du aber auch zustimmen, dass du Werbung siehst. Sieht man auch, ihr habt ja alle diese Frage schon gesehen wahrscheinlich, möchte ich abschließen oder nicht? Wenn ich nicht abschließe, dann sagt er, dann stimme aber bitte zu, dass du Werbung siehst. Daher kam das eigentlich, ja, wenn man sich geschichtlich das Ganze sich betrachtet. Jetzt ist es nun mal so, wenn ich das abschließe, dann kriege ich ein paar Dinge, ich kriege einen Support, ich kriege so einen Schutz für meine Personal Brand, dass quasi, wenn irgendeiner mich imitiert, dass dann Instagram eintritt, war so einen besseren Draht zu Instagram, wenn ich das so möchte, und ich kriege dieses blaue Häkchen. Was ich nicht bekomme, ist eine höhere organische Reichweite. Das hatten die mal überlegt, das haben die aber nie umgesetzt. Ja, ist auch nicht so. Wir haben ja viele Kunden, die das auch haben irgendwo auch. Das heißt Personal Brand mäßig als auch als Unternehmen. Das ist nicht so. Was natürlich teilweise stimmt, das ist aber eine menschliche Komponente, dass Leute immer noch auf den blauen Haken mehr achten, auf die Kommentare von Leuten mehr achten. Und ja, es gibt auch in den Notifications einen Reiter, der ganz rechts versteckt ist, verifiziert. Da würde ich jetzt nur sehen, Leute, die verifiziert sind, die mit mir in Kontakt sind. Aber da geht eigentlich kaum jemand drauf. Also es ist keine direkte Korrelation, dass wenn ich den blauen Haken habe, ich auch mehr Reichweite bekomme.
Ah, siehst du mal, interessant. Danke fürs Aufschlüsseln, ne? Das ist ja das, was ich mal wieder höre, ne? Dass genau dann dieser Effekt eintreten würde, dass du halt mehr Chancen hast auf organische Ausspielung.
Aber gut, bei X ist es so. Also bei ehemals Twitter, die haben jetzt so eine, glaube ich, Premium, die haben so eine neue Subscription eingeführt, die quasi eine höhere Sichtbarkeit haben soll in den Kommentaren und sowas. Aber X hatte eh nochmal ganz andere Problematiken.
Ja, absolut. Haben wir momentan auch gute Konkurrenz gekriegt. Ja? Also mit Threads in Deutschland, was da jetzt hier gerade los ist, da hast du ja relativ schnell eine Chance, eine gute Followerzahl aufzubauen, wenn du dich dort entsprechend positionierst. Das bleibt mal abzuwarten. In Amerika ist ja Threads nicht so gut gelaufen. Ne? Aber hier in Deutschland scheint da ziemlich viel Bewegung drin zu sein. Mal gucken, wo da die Reise hingeht. Ja,
ja, also grundsätzlich ist so meine These seit Jahren schon, der Upside von einem neuen Netzwerk ist immer größer als der Downside. Ja. Als Snapchat rauskam, war ich direkt drauf, hat auch direkt mal Horizont, mich als einen der 10, dem man irgendwie folgen sollte. War jetzt erstmal nicht so spannend, weil Snapchat wurde nie so richtig interessant für mich. Aber dadurch habe ich Stories verstanden, weil Instagram hat natürlich Snapchat kopiert, dadurch kamen Stories, war ich recht schnell bei Stories dabei. Wo ich bei Periscope als einer der ersten drauf war, ja, das hat mir sehr viel gebracht, eine 250.000 Follower, die dann abgeschalten worden sind, als Periscope weg war, aber dadurch habe ich Livestreaming verstanden und war auch der Anbeginn der Agentur. Jetzt mit Threads, auch relativ früh gestartet, ja, Tag 1, wo es in der EU rauskam, die ersten 4.000 Follower in den letzten 3 Wochen aufgebaut, spannend, ja, Clubhouse ähnlich, 7.000 Follower aufgebaut im ersten Monat, ja, danach hat es nicht mehr funktioniert, aber im Endeffekt für Podcasts und sowas spannend. Also ich finde immer interessant, die Technologie zu verstehen und ich habe auch immer das Gefühl, die Leute, die da draufgehen, sind recht spannende Leute. Ich habe bei jedem dieser Portale, sei es Periscope, sei es Clubhouse und jetzt sogar schon bei Threads, Kunden bekommen, weil am Anfang halt so diese Early Adapter, Innovator da draufgehen und die sind halt sehr entscheidungsfreudig. Deswegen für jeden den Advice oder die Empfehlung, beschäftigt euch mit so einem neuen Netzwerk, weil ich finde, da kann man viel von lernen und auch profitieren.
Und da kommt wieder das Thema Agenturgedanke ins Spiel. Ja, ich bin ja zum Beispiel auch jemand, ich habe meinen eigenen Social-Media-Mitarbeiter, der das ganze Thema Content sozusagen für mich umsetzt. Ja, den Content machen wir natürlich gemeinsam, aber der das alles umsetzt, weil du am Ende, wenn du ein Unternehmen führst, ja nicht die Zeit hast, dich den ganzen Tag nur mit Social-Media zu beschäftigen und kommst zu nichts anderem mehr. Und dort ist es wahrscheinlich auch wieder sinnvoll, eben gerade wenn es darum geht, neue Plattformen zu erschließen, wenn du grundsätzlich sowieso schon Social Media mäßig vertreten bist, eben auch mit einer Agentur, die sich grundsätzlich mit solchen Themen als allererste auseinandersetzt, ja, und dort im Prinzip auch herausarbeitet, was funktioniert nicht. dort im Gespräch zu sein, damit du eben nicht noch zusätzlichen zeitlichen Aufwand hast, mit dem du dich wieder rumschlagen musst. Du hast es gerade angesprochen, dieses Verstehen von Systemen, dieses Verstehen von Plattformen, das braucht ja auch erstmal eine gewisse Zeit, bis du da durch bist. Und naja, dann musst du durchhalten, ne? Dann musst du ja dranbleiben, weil ansonsten verlierst du den Anschluss.
Total. Also es ist ein Marathon, aber kein Sprint, sage ich immer ganz gerne, wenn es um Social Media geht. Du musst da lange durchhalten. Und gerade den Punkt, den du gerade gesagt hast, finde ich absolut wichtig und relevant. Und zwar in meinen Augen, das Agenturmodell muss sich shiften, sage ich seit einem Jahr schon, und zwar in die Richtung rein, dass du dir eine Agentur reinholst, die dich ausbildet, aber mittelfristig sollst du die Kapazitäten in-house aufbauen. Ja, da wird jetzt jede Agentur sagen, spinnst du sowas zu sagen, aber ich glaube wirklich fest daran, du kaufst dir das Knowledge, und ich würde auch super transparent rangehen und sagen, pass mal auf, Agentur, ich zahle dir auch gern anfangs ein bisschen mehr, aber mittelfristig möchte ich mich von dir trennen. Ich möchte das Wissen in-house haben. Ich möchte die Mitarbeiter in-house haben. Ich möchte die Prozesse in-house haben, weil ich möchte nicht diese künstliche Abhängigkeit. Und ich bezahle, gerade in Zeiten von ChatGPT und Co., keinen dafür, dass er irgendwie Community-Management macht oder irgendwie immer wieder Content produziert. Das kann ich irgendwann selbst. Und gerade beim neuen Netzwerk ist es auch wieder wichtig, nimm dir einen guten Partner, der genau das, was du gerade gesagt hast, alles beherrscht. Lass es dir erklären, lass es auch ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei durchführen, ja, bis du es perfekt verstanden hast, aber irgendwann versuch es selbst zu machen. Klar, es gibt die großen Konzerne, die sagen, habe ich keine Lust drauf, mache ich nicht, ich brauche einen externen Partner, ich möchte es auch so, dann ist auch fein, aber gerade für Mittelständler, finde ich, ist das das perfekte Konzept.
Ja, und vor allen Dingen eine Agentur, glaube ich zumindest, ist ja immer relativ schnell am Puls der Zeit. Und wenn du jetzt sagst, du baust jetzt meinetwegen über ein Jahr mit einer Agentur gemeinsam dein Social-Media-Geschäft auf und die lassen dich dann oder entlassen dich dann in die Freiheit, dann wird es ja wieder ein neues Tool geben, was im Social-Media-Markt dazukommt. Es wird eine neue Plattform entwickelt und so weiter, sodass du ja praktisch diese Dienstleistung nachher im Erklären von dem, was neu ist, zusätzlich trotzdem nutzen kannst, um deine eigene In-House-Performance zu steigern und so weiterzuentwickeln.
100%.
Ja, also so ist man ja nie wirklich komplett voneinander gelöst, sondern du hast immer denjenigen, der praktisch die Basics für dich erarbeitet, um sie dir dann anwendbar weiterzugeben. Finde ich ein großartiges Modell. Ja, das gibt es im Übrigen beim Thema Vertrieb ja auch. Ich habe letztens erst jemanden kennengelernt, der macht auch sozusagen Vertrieb für andere, die jetzt zunächst erstmal ohne Vertrieb unterwegs sind, mit dem klaren Ansatz, in einem halben Jahr lasse ich dich wieder gehen. In einem halben Jahr werde ich für dich keinen Vertrieb mehr machen. In einem halben Jahr hast du dann eigene Vertriebsmitarbeiter, die wir für dich finden, die wir für dich ausbilden, aber du bezahlst sie dann in deinem Unternehmen und sie sind dann deine eigenen Mitarbeiter. Wir haben nämlich nicht die Zeit und die Nerven und die Kapazitäten, permanent für andere Leute zu telefonieren, aber wir helfen gerne dabei, ein eigenes Vertriebsteam aufzubauen. Und so ähnlich verstehe ich deinen Ansatz ja auch.
Ja. Ganz genau. Und es ist auch viel dankbarer, weil du auch ganz anders rechnen kannst. Du sagst nicht, okay, ich zahle monatlich einfach immer diesen Beitrag, sondern ich zahle ihn anfangs und irgendwann ist es dann für mich günstiger. Und es geht in vielerlei Hinsicht. Ich kann mir einen Werkstudenten nehmen, der wird ausgebildet, ja, und kann dann so viel wie eine Vollzeitarbeitskraft, ja, weil er einfach das Knowledge hat, ja. Du kannst einen Junior nehmen und kannst ihn zum Senior ausbilden lassen. Also du kannst dir auch wirklich Geld sparen, ja. Die 10, 15, 20.000 Euro, die du dir im Jahr sparst für diesen Mitarbeiter, hast du durch solche Systeme. Also da geht wirklich viel und es ist auch nichts Neues, gibt es in ganz vielen Bereichen, wie zum Beispiel Vertrieb, was du gerade gesagt hast, aber trotzdem ist bei vielen noch, und da gibt es ja tausend Sachen, ja, Agenturen, die nicht auf den Werbekonten vom Kunden arbeiten, sondern auf den eigenen, dann trennt sich der Kunde, das sind alle Daten weg und so, also ich könnte ein Lied singen von Sachen, was wir schon gesehen haben, wo man sich denkt, warum, ja, und es ist diese Angst, was ich auch verstehen kann von einer Agentur, sie sagt, das ist unser ganzes Wissen, unser ganzes Knowledge, aber genau das, was du gesagt hast, ist der Knackpunkt, Social Media entwickelt sich weiter. Ja, es kommen neue Netzwerke raus, es kommen neue Strategien raus. Die Sachen, die ich vor 3 Jahren gepredigt habe, die sind jetzt komplett anders. Ja, jetzt ist mehr Video, früher war es mehr Foto und so weiter. Ganz früher war es Text. Ja? Also jetzt ist hier wieder Text, weil durch Threads und Co. Also wird hier wieder spannend, wie sich alles wieder wendet und wiederholt. Aber genau, so ist es.
Jetzt würde ich mit dir direkt mal in die Veränderung von Social Media reingehen. Ne? Wir hatten ja, als wir uns das erste Mal so ein bisschen abgesprochen hatten, wie wir heute mal diesen Tag gestalten wollen, da hast du mir ja schon mal so einen schönen Hint gegeben im Sinne von, wie hat sich eigentlich das Thema Social Media verändert? Am Anfang ging es um das Thema statusbasiert, heute ist es contentbasiert. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen. Was ist denn da eigentlich tatsächlich passiert? Wie hat sich das verändert? Und mit welchen Auswirkungen muss man heute natürlich auch rechnen?
Ja, das ist ganz spannend. Also ich stelle in Workshops immer ganz gerne die Frage, warum glaubst du, ist TikTok ein Erfolg? Ja, was macht TikTok so erfolgreich? Was ist der große Unterschied? Und dann kommt immer, ja, das ist ja nur Video, Leute sind jünger und so weiter. Alles richtig. Ja, was aber der richtig große Unterschied ist und die wahre Neuerung von TikTok, ist der Algorithmus. Und zwar die alte Welt, mit alte Welt meine ich so Facebook, Instagram, ist ein statusbasierter Algorithmus. Bedeutet, je mehr Follower ich habe, desto mehr Reichweite erhalte ich. TikTok ist die erste Plattform gewesen, die einen contentbasierten Algorithmus eingeführt hat. Das bedeutet, die spielen unabhängig von deiner Followeranzahl deinen Content an 100, 200, 300 Leute aus und schauen sich an, wie viele Leute schauen sich das bis zum Ende an. Und auf Basis von dieser Interaktion spielt es an die nächsten 1000, dann die nächsten 5000, die nächsten 10.000, die nächsten 100.000 und so weiter das aus. Das heißt, wenn die Leute deinen Content anschauen, dann geht der viral, losgelöst von deiner Followeranzahl. Und das Spannende ist jetzt, dass anscheinend dieser contentbasierte Algorithmus besser ist. Daraus folgt, dass jetzt Facebook Reels eingeführt hat, Instagram Reels eingeführt hat, YouTube, YouTube Shorts eingeführt hat. Diese ganzen Medien sind alles contentbasierte Algorithmen. Mit einem Foto kann ich relativ schlecht viral gehen, mit einem Reel schon. Ist auch interessant, wie wichtig Reels für Instagram ist. Wenn du beispielsweise der wichtigste Button in so einer App ist so mitten unten, da kommst du mit dem Daumen am besten hin. Mhm. Ja, das ist jetzt, ist es wieder das Plus und nebendran ist direkt das Reel. Ja, es gibt ein eigenes Reel-Tab. Auch bei YouTube in der App gibt es ein eigenes YouTube-Shorts-Tab. Ist auch klar verständlich, meine 100, 200 Leute, denen ich folge, die sind einfach nicht so spannend wie die 1 Milliarde Posts da draußen von allen Leuten, die irgendwie Content produzieren. Und geil ist, wie gut dieser Algorithmus mittlerweile funktioniert. Wenn ich jetzt ein Video mache, die Top 5 Highlights in München, dann erkennt der Algorithmus, der redet über München und spielt das an München aus. Total faszinierend zu sehen. Auch allgemein, wenn ich einen TikTok auf Deutsch produziere, dann wird das nur an deutschsprachige Leute ausgeliefert. Das heißt, ich muss mir gar nicht mehr, du hast ja über die Implikation gefragt, ich muss mir gar nicht mehr die Mühe machen, möglichst viele Follower aufzubauen. Ich muss mir mehr Mühe machen, richtig geilen Content zu produzieren, der eine gewisse Zielgruppe anspricht, die für mich spannend ist, die potenzielle Kunden beinhaltet. Und der Algorithmus findet mir diese Leute. Natürlich gibt es weitere Implikationen in Richtung Influencer, weil wir natürlich jetzt Follower weniger wert werden, beziehungsweise die Leute weniger folgen, weil sie einfach nicht mehr müssen. Ja, man muss sich auch klar machen, wenn ich die Instagram-App starte, was sehe ich? Ich sehe die Leute, denen ich folge. Wenn ich die TikTok-App starte, was sehe ich? Ich sehe die TikToks, von denen TikTok denkt, die für mich spannend sind. Es ist eine ganz andere Art und Weise und das muss man erstmal begreifen, das muss man erstmal verstehen und dann sieht man auch diese Wertigkeit von organischem Content. Jetzt gibt es aber auch ein Problem. Ja, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, eine gute Nachricht ist, wenn ich ein geiles Video produziere, so 10, 20 Sekunden lang, was mehr als 30-40% der Leute bis zum Ende anschauen, dann ist das wie ein Gesetz, dass das viral geht. Das wird sechsstellige View-Zahlen erhalten. So, erstmal cool. Ich kann 10 Follower haben, wenn ich so ein Video produziere, geht das viral. Jetzt die schlechte Nachricht, das ist richtig schwer. Es ist wirklich schwer, das aufzubauen. Aha. Weil du musst in der ersten, das ist ganz spannend, es gibt eine neue OMR-Statistik, die letztes Jahr rauskam. Du hast nur noch, man sagt ja so, du hast nur 2-3 Sekunden. Ja. Mhm. In Wirklichkeit ist es so, du hast nur noch 0,5 Sekunden, um die Aufmerksamkeit von jemandem zu haben. Das heißt, es geht um den Hook, es geht um den ersten Satz, es geht um die erste Sekunde, was du zeigst. Und wenn du jetzt ein Unternehmen bist, die erstmal die ersten 3 Sekunden ihr Logo zeigen, na, kannst du dir vorstellen, was passiert.
Ja, da sind wir aber schon mittendrin. Was ist denn in so einem Moment eigentlich eine geeignete Strategie? Weil ich stelle mir jetzt gerade vor, du gehst als Unternehmen, die Dienstleistungen oder Produkte anbieten, gehst du da rein, du hast einen seriösen Background, ja, und meistens ist ja im Prinzip ein richtig geiler Hook etwas Unerwartetes. Irgendetwas, wo die Menschen sagen, wow, das lenkt mich jetzt gerade aus dem Mainstream ab, das ist jetzt was Neues, das ist was Interessantes, hätte ich jetzt so nicht erwartet und das catcht die Aufmerksamkeit. Wie behält man als Unternehmen an dieser Stelle bestenfalls die Balance zwischen dem eigenen Anspruch an das Thema Markenbewusstsein, an das Thema Seriosität, wofür stehe ich eigentlich, und einem Hook, der wirklich tatsächlich Menschen so catcht, dass er mit diesem Aufmerksamkeitsmoment, ja, mit dieser Millisekunde oder dieser halben Sekunde tatsächlich auch in der Lage ist, Leute auf dieses Video zu ziehen?
Ja, also wir müssen unterscheiden in zwei Arten von Videos. Es gibt einmal die Videos, wo ein Mensch direkt in die Kamera spricht. Das nenne ich immer so Talking Head Video. Mhm. Und dann gibt es das zweite, wo eine Marke Produkte zeigt und irgendwie ein Produkt in Aktion quasi darstellt. So, reden wir mal über beide. Fangen wir mal an mit den Talking Head Videos. Da geht es um den ersten Satz. Ja, um jetzt hier möglichst viel Mehrwert zu zeigen, gibt es zig Formeln, die wir ausklassiert haben. Ich sag mal so ein paar. Sagen wir mal, ich bin jetzt beispielsweise ein Friseur. Ja, gibt es eine Formel, die hat mit großen Zahlen zu tun. Sowas wie 1.000 Euro für diesen Haarschnitt. Ja, denkt man sich, was ist jetzt los? Ja, oder Listen ist auch immer ein guter Hook. So, die drei häufigsten Fehler beim Haarestylen. Übrigens, was glaubst du, wird mehr angeklickt? Die drei häufigsten Fehler oder die drei häufigsten Chancen?
Fehler.
Ja, genau. Reptiliengehirn, ja, Crocodile Brain. Wir achten auf Gefahren. Logisch, ja. Also alles, was negativ ist, wird natürlich mehr irgendwie angeklickt. Und nehmen wir noch eine dritte Formel. Alles, was mit irgendwie Marken und Promis zu tun hat. Zum Beispiel, darum färbt Pamela Reif ihre Haare blond. So, darum wohnt Christian Lindner in einer Mietwohnung. So. Das sind spannende Geschichten. Ja, mit Promis muss man ein bisschen aufpassen, logischerweise. Ja. Aber das sind so Formeln, die funktionieren erstmal. So ein starker erster Satz. Große Zahl, Listen, Marken, Fragen zu stellen am Anfang, kontroverse Aussagen. All diese Dinge funktionieren. So. Das ist schon mal wirklich die große Miete, weil das Spannende ist, sowohl auf Instagram als auch auf TikTok kann man in seine Insights reingehen und dann sieht man so einen kleinen Graphen. Ja, da sieht man ganz genau, an welcher Sekunde deine Viewer ausschalten. Und du wirst sehen, dass bei den meisten Videos dieser Graph extrem absinkt. Ja, das sind schon 50% in den ersten 2 Sekunden weg. Das heißt, was musst du optimieren? Die ersten 2 Sekunden. Das ist schon mal der erste wichtige Part. Gehen wir auf die anderen Videos. Wenn ich jetzt ein Produkt in Szene setze, da muss halt irgendwas blinken, irgendwas schnell gecuttet sein, irgendein Soundeffekt sein, der mich reinzieht in dieses Video. Wenn ich mir das jetzt so ein bisschen metaphorisch vorstelle, ja, ist das ganze Ziel von deinen ersten 2 Sekunden, und da machen sie Leute am wenigsten Gedanken drüber. Wir machen, um das mal prozentual auszudrücken, 80% der Zeit, die wir in eine Konzeption von so einem Video stecken, sind die erste Sekunde. Der Rest ist dann, der nimmt quasi den Daumen von der Mitte des Bildschirms weg, zur rechten Seite, ja. Das ist das Ziel von dir. Der muss den Daumen da wegnehmen und dann bleibt er erstmal. Klar, das ist dann so ein bisschen slippery slope. Das heißt, jeder Satz muss aufeinander aufbauen. Das muss spannend sein, weil er muss sich nur die ersten 2 Sekunden anschauen, sondern das ganze Video, damit es viral geht. Aber ganz, ganz wichtig ist, mach dir Gedanken über die ersten 2 Sekunden. Talking Head, nutze so eine Formel, nutze einen starken Hook. Bei Produkten, mach irgendwie, dass es schnell blinkt, schnell in Aktion kommt, irgendwas sich sehr schnell bewegt, dass er irgendwie rauszieht, geht aus seinem Trott. Ja.
Jetzt fällt mir direkt eine Frage dazu ein. Ich glaube ja so, aber jetzt mal, das ist so meine persönliche Meinung, dir nützt ja ein virales Video nichts. Ja? Das ist ja wie so ein One-Hit-Wonder aus den 70ern, irgendwie einen Song geschrieben, nie wieder gehört, der Song ist ein Ohrwurm, aber ansonsten hat sich für die Musik von dem Musiker keine Sau mehr interessiert. Wie würdest du eine Strategie festlegen, zu sagen, okay, also wenn tatsächlich, so was ich jetzt verstanden habe oder was ich jetzt rausgehört habe aus dem, was du gesagt hast, wenn ein virales Video planbar ist, mit wie viel solcher Videos sollte denn jetzt tatsächlich jemand planen, in welcher Häufigkeit sollten die vorkommen, wenn du damit eben contentbasiert auch wirklich dein Unternehmen präsentieren willst, deine Followerzahlen hochtreiben willst, aber am Ende aus diesem Kontext heraus natürlich auch entsprechend Sale machen willst, ja?
Ja, also es ist eine zweischrittige Frage. Gehen wir erstmal dahin, mit was kannst du rechnen? Wir selber rechnen damit und wir machen das seit Jahren und wir machen das tagtäglich. Unser Ziel ist, dass jedes 10. Video viral geht. Viral bedeutet immer eine vielfache Nummer deiner Followerzahl. So. Jedes Zehnte. Das heißt, wenn du damit anfängst und du machst jetzt die nächsten 30 Posts und eins geht davon viral, ist das schon gut. Ja, du musst dich verbessern. Nur um Expectation Management mal richtig zu setzen. Nicht, dass du 5 Videos machst und sagst, funktioniert nicht. Du brauchst erstmal mindestens mal einen Monat. Produzierst einfach vor, nimmst deine Annahmen. Wie gesagt, auch hier, schau dir erstmal in deinem Markt an, was viral gegangen ist und überleg dir zu adaptieren. Bin ich ein Restaurant und ich sehe, boah, krass, da ist irgendwie das Schokosoufflé viral gegangen bei meinem Nachbarrestaurant. Dann schau auf deine Dessertkarte und schau, wie du den Löffel da reinsteckst, um irgendwie da was zu produzieren. Also adaptier, was schon funktioniert. Denk nicht, dass du das die Weisheit gefressen hast und irgendwie selber weißt, was viral geht. Weißt du am Anfang nicht. Du hast anfangs wirklich keine Ahnung, bist komplett im Blindflug. So, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, wie kriege ich jetzt daraus Umsatz? Weil es ist ja erstmal nur Reichweite. Und da geht es in den nächsten Schritt. Was ich immer ganz gerne frage, ist, sag mal, was machst du eigentlich, wenn dir beispielsweise jemand auf Instagram folgt? Und ich kann dir sagen, 99% der Unternehmen, die machen gar nichts. Die liken nichts, die schreiben nichts, die machen nichts, die freuen sich vielleicht, ja. Aber der reine Gedanke ist, okay, ich habe jetzt 100 Follower, wie kriege ich 200? Ich habe 200, wie kriege ich 1000? Ich habe 1000, wie kriege ich 2000? Und so weiter.
Ja, so entstand ja die Perversion mit dem Follower kaufen, ne?
Das ist sowieso, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist total, totaler Käse. Das ist wie wenn du 100.000 Flyer druckst und die aber wegschmeißt. Das kann ich wirklich nur ganz stark abraten. Kauf nie Follower, weil Follower wird auch, also Follower, die du kaufst, sind ja im Endeffekt nur tote Bots, ja. Das heißt im Endeffekt, das wird auch denen ausgespielt. Die reagieren natürlich nicht, weil es sind ja Bots. So. Was passiert jetzt? Instagram denkt, dass dein Content schlecht ist. Das ist die schnellste Art und Weise, deinen Account ins Auszuhieven, ist Follower zu kaufen.
Ja, das ist ja relativ schnell und einfach daran, wenn du dir die Like-Zahlen anguckst auf 20.000
Das ist genau das Problem.
20.000 Follower-Leuten, ne? Das macht ja keinen
Sinn. Total, ja.
Aber jetzt lass uns
kommen wir zur Kernfrage zurück, dieses, was machst du, wenn dir jemand folgt? Weil das ganz Wichtige, was viele Menschen vergessen, ist, 100 Follower bedeutet 100 Menschen, die sich für dich interessieren. Das ist nicht nur einfach eine Zahl, sondern es ist eine Anzahl Menschen. Und in dem Moment, wo dir jemand folgt, bedeutet das, ich will mehr. Ich bin an dir interessiert. Und das ist der perfekte Zeitpunkt, um dir meine Nachricht zu schreiben. Und nicht eine Nachricht, hey, du pass mal auf, hast du schon mein Produkt gekauft? Sondern eine interessierte Nachricht nach dem Motto, hey, woher kommst du? Ach, spannend, dass du mir folgst. An was bist du interessiert? Was hat dich dazu bewogen? Ich möchte meinen Content verbessern. Um den mal kennenzulernen. Weil wir wissen auch, Vertrieb verkaufst du 1:1 im Gespräch am besten. So, das heißt mal, deine Follower anzuschreiben als erstes. Vielleicht mal, die in eine Kollektion zu speichern. Gar nicht denen zu folgen. Du musst denen gar nicht zurückfolgen. Das sage ich gar nicht. Nicht dieses Follow for Follow. Aber du könntest auf deren Profil gehen als Beispiel. Ein Bild von denen nehmen, das speichern in eine Kollektion. Zum Beispiel potenzieller Kunde. Und da einmal die Woche mal reingehen und mal kurz mal 5 Minuten deine Leute durchliken oder mal einen Kommentar da lassen, um eine Verbindung aufzubauen. Das heißt Social Media, weil ich eine Beziehung aufbauen möchte. Das heißt, kümmere dich mehr um deine bestehenden Follower, anstatt die ganze Zeit wie so ein Wilder zu suchen nach neuen Followern, nach mehr Followern. Das ist mal ein ganz wichtiger Gedanke, der durchgeführt werden muss.
Und das finde ich so klasse, dass du das gerade sagst. Ich habe mal einen tollen Vortrag gehört. Da hat auch jemand über das Thema Instagram-Nutzung gesprochen. Und er sagte, weißt du was, mir sind 1000 Follower lieber, mit denen ich Geschäft machen kann, als die 10.000 oder 100.000, die nur konsumieren.
100%.
Und das, was du gerade sagst, ist eigentlich der Second Step. Ja, dieses, jetzt habe ich meinetwegen nur diese 1000 Follower, ne, was ja völlig okay ist. Aber wenn ich mich jetzt noch nicht mal darum bemühe, ein Gefühl dafür zu bekommen, was wollen die eigentlich von mir? Ja, also warum folgen die mir? Was ist das, was die interessiert? Weil am Ende des Tages haben wir ja trotzdem den Algorithmus, der bestimmt, ist der Content, den ich poste, relevant? Ja, und wenn er nicht relevant ist, dann wird er eben nur einer sehr kleinen Gruppe von Menschen ausgespielt. Und die, die dir folgen, die haben jeden Tag so viel, nennen wir es mal, Informationsflut, die sie verarbeiten dürfen, müssen, wollen, was auch immer, die werden natürlich jetzt nicht sagen, oh, ich habe von dem lange nichts gehört oder lange nichts gesehen, ich suche den jetzt mal ganz gezielt, um mir anzuschauen, was hatten die in den letzten Wochen rausgehauen. Ja, also das ist ja auch so ein Thema, wo ich glaube, diese Verbindung herzustellen zwischen deinen Followern und dir, wird dafür sorgen, dass die Leute dich wieder mehr auf dem Radar haben, sich mehr mit dir beschäftigen, vielleicht auch tatsächlich mal nach dir suchen und am Ende des Tages dann eben die Interaktionsrate alleine schon dadurch steigen kann, bis hin zum Sale. Ja?
Absolut. Und was halt auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, wir leben nicht mehr in einer Welt, wo ich irgendwie eine Werbeanzeige raushaue und am nächsten Tag kauft die Person. Du hast jetzt wahrscheinlich gerade in deinen Followern super viele Leute, die überlegen, die abwarten, die sich das anschauen. Ja, es gibt Leute, die googeln. Googelt euch einfach einmal selber und schaut mal an, was da kommt auf der ersten Seite. Ich sage immer, du brauchst die Hoheitsgewalt für die erste Seite von Google. Was kommt da? Und da kannst du sicher sein, da kommt dein LinkedIn-Profil, da kommt dein Instagram-Profil, da kommt dein Facebook-Profil. Das heißt, Leute sehen dich auf irgendeine Art und Weise, Word of Mouth, die sehen eine Werbung von dir, irgendeine Art und Weise. Was machen die? Die gehen auf Google. So, jetzt schauen die. Jetzt klicken die und sehen ganz oben, okay, Instagram-Profil. Jetzt gehen die auf Instagram. So, jetzt sieht dein Instagram scheiße aus. Sorry, die Wortwahl, aber so, absolut. Was denkst du dir dann?
Wir sind ja in einem Erwachsenen-Podcast, alles gut.
Ja, was denkst du dir dann? Kaufst du dann von dem? Buchst du dann den Dienstleister? Wahrscheinlich erstmal nicht. Du realisierst gar nicht, wie viele Kunden du jetzt in diesem Moment, am heutigen Tag, in den letzten Wochen verloren hast, weil die irgendwo auf dieser Customer Journey abgesprungen sind, weil irgendwas in deinem ganzen Ding schlecht aussieht. Ich habe auch mal einen interessanten Vortrag auf der Social Media Marketing World gehört, wo einer gesagt hat, du pass mal auf, vor 20 Jahren, wenn einer bei mir angerufen hat, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den abgeschlossen habe, war irgendwie 10-15%. Wenn jetzt einer bei mir anruft, ist es 80-90%. Der hat so viele Informationen über mich schon gehabt. Der konnte meinen Blog lesen, der konnte sich mein Instagram anschauen, der konnte sich meine Website anschauen. Der war so wohl informiert. Es geht nur noch darum, dass ich es nicht verbaue, indem ich irgendwas Dummes sage, aber der wusste schon, der will kaufen. Weil du eine geile Brand einfach hast, die draußen ist. Und ja, das muss man auch mal realisieren, ja. Ich sehe immer nur die Leute, die abschließen. Ich sehe nicht die Leute, die nicht abschließen, weil ich es irgendwo vorher schon verbaut habe.
Definitiv. Aber alleine schon diese Veränderung in der prozentualen Abschlussquote ist ja schon irre.
Ja.
Ja, also das ist ja, das schafft ja ein normaler Kaltakquise-Sales-Typ im Leben nicht.
Ja.
Ja, und das ist ja genau das Problem. Aber ich will noch mal ganz kurz zurück zu diesem, zu den Zusammenhängen aus auch, nennen wir es mal Pflege deiner Follower oder Community Management. Wäre es auch denkbar, dass wenn du zum Beispiel jetzt mehr Interaktion mit deinen Followern beginnst, ja, also dass du dich wirklich auch für deren Fragen interessierst, dass du mit denen direkt interagierst, und die natürlich nachher vielleicht auch eine erhöhte Interaktionsquote auf deinem Profil anregen, dass dadurch der Algorithmus von Instagram gegebenenfalls wieder das Gefühl hat, okay, hier ist eine höhere Relevanz, hier ist ein höheres Interesse vorhanden und du alleine schon nur durch diesen einen Move mit deinen Followern im Gespräch zu sein, die organische Reichweite unterstützen kannst und so neue Follower generierst?
100%. Also reden wir mal kurz über den Instagram-Algorithmus. Ist ja Public Wissen, die meisten wissen es nur nicht. Ja, der hat drei Variablen. So, das ist erstens Affinität. Affinität bedeutet, wie viele Likes bekomme ich, wie viele Kommentare erhalte ich, wie viele Nachrichten erhalte ich, wie viele Profilbesuche erhalte ich. Affinität bedeutet aber auch, wie viele Nachrichten schreibe ich, wie viele Likes verteile ich, wie viele Kommentare schreibe ich. Wir denken immer, dass wir nur abwarten müssen, dass irgendeiner zu uns kommt, ist aber nicht so. Ihr könnt das mal selber ausprobieren, 20 Minuten bevor ihr postet, geht durch eure Follower und liked mal 20 und schreibt mal 20 Kommentare und schaut mal, was mit eurer Reichweite passiert. Instantly kriegt ihr mehr Likes, mehr Kommentare und ihr kriegt auch noch ein Goodwill, weil die Leute sagen, geil, der interessiert sich auch für mich. So. Zweite Variable ist Aktualität. Aktualität bedeutet, wie alt ist dieser Post? Ja, ein Post von einer Woche ist nicht so viel wert wie ein Post von heute. Mhm. Aktualität bedeutet aber auch, wie oft poste ich? Ja, je aktiver ich bin, ist ja klar, Instagram will Profile, die aktiv sind. Was bringt es mir als Instagram, wenn ich dich vorschlage und du postest einmal im Monat? Mhm. Dann schlage ich doch lieber jemanden vor, der einmal am Tag postet, weil da habe ich viel mehr Content to choose from, wo Leute quasi interagieren können. So. Und dritte Variable ist Art des Mediums. Bedeutet, ist es ein Foto, ist es ein Karussell, ist es ein Reel? Von den drei kann sich wahrscheinlich jeder denken, ist Reels das, was am meisten ausgespielt wird. Das heißt, wenn ich richtig viel Reichweite haben möchte, was mache ich? Diese drei Variablen. Ich poste möglichst häufig Reels und ich interagiere möglichst viel mit meinen Followern.
Sehr geil. Ich glaube, das haben so viele Menschen nicht auf dem Zettel. Und auch für mich war jetzt das ein oder andere Neue dabei. Also vielen Dank an der Stelle, Alex, dass du da auch mal den Blick auf so ein Thema ein bisschen konkreter lenkst. Ich will aber gleich mal mit dir noch ein weiteres Themenfeld aufmachen. Wir hatten im Vorgespräch da so ein bisschen, ja, nennen wir es mal so den Finger drauf. Das ist so die Bedeutung von Influencern.
Mhm.
Ja, die waren ja mal eine ganze Zeit lang für Brands super interessant. Dadurch sind die groß geworden, dadurch sind die gewachsen, wobei man natürlich auch immer fairerweise sagen muss, ich weiß jetzt nicht, wie dein Eindruck ist. Ich argumentiere jetzt mal mit Halbwissen. Ja? Vielleicht kann ich das auch mal direkt als Frage an dich weitergeben. Bei mir ist mal angekommen, dass eigentlich nur 5 bis maximal 8-9% aller Influencer wirklich sehr auskömmlich von dem leben können, was ihr Influencer-Dasein tatsächlich bewirkt. Ja, dass der Rest zwar ganz viele Follower hat, aber am Ende des Tages meistens davon nicht so leben kann, wie sie das in Instagram dann meistens publizieren oder präsentieren. Aber irgendwie hat sich ja auch die Welt gewandelt. Das Thema Influencer ist jetzt gefühlt nicht mehr so diese bedeutungsstarke Gruppe, um deine Brand zu pushen oder um dir selbst auch eine Aufmerksamkeit zu verschaffen. Was hat sich in diesem Markt getan?
Also erstmal immer 100% transparent. Ich kenne die Zahl nicht, wie viel Prozent der Leute wirklich davon auskommen. Was sehr viel jetzt auch gerade auf Threads wieder geht, ab wann bin ich ein Influencer überhaupt? Ja, und was ich immer antworte ist eigentlich ziemlich wurscht, jetzt mal rein quantitativ. Ich sag immer, wenn der G8-Gipfel folgt, reichen 8 Leute, ja, um einflussreich zu sein. So. Mhm. Sobald du jemanden beeinflusst, bist du irgendwo ein Influencer. Jetzt ist es natürlich so, die Frage, die man sich stellen muss, ist eigentlich nicht, wie viele Follower ich habe, sondern die Frage, die ich mir stellen muss, ist, wie viele Menschen nehmen ihren Geldbeutel in die Hand, nur weil ich sage, dass das ein geiles Produkt ist. Weil im Endeffekt will eine Marke Geld verdienen. Die findet dich nicht schön oder smart oder sonstiges, sondern die will Geld verdienen. Und die Frage ist, wen kannst du wirklich als Mensch und wie viele davon kannst du beeinflussen, dass sie ein Produkt kaufen, weil du das in die Kamera hältst? So, das ist erstmal Influencer-Status. Und ich glaube auch, dass das nicht viele sind, die davon wirklich leben können. Aber wie gesagt, ich rede immer nur über Sachen, wo ich wirklich weiß, Bescheid weiß, und ich weiß es einfach nicht. So. Also als Marke musst du dir erstmal überlegen, dieser Influencer hat ja wirklich eine starke Beziehung zu seinen Followern, ob das jetzt 1.000, 10.000, 100.000 etc. sind. Die zweite Frage, die ich mich stellen muss als Marke ist, was ist meine Opportunität? Also was ist meine Alternative? Wenn jetzt so ein Influencer, und da gibt es ja Preise, die gehen ja exorbitant hoch. Es gibt ja Influencer, die verlangen bis zu 100 Euro CPM. Das heißt, um 1.000 Leute zu erreichen, soll ich 100 Euro zahlen. So, wenn wir das mal ins Verhältnis setzen mit Meta-Ads, ja, wenn ich für mein eigenes Unternehmen werbe, da bin ich bei 1, 2, 3 Euro. Das heißt, muss ich natürlich überlegen, gebe ich einem Influencer 100 Euro, um 1.000 Leute zu erreichen, oder gebe ich Meta 1, 2, 3 Euro? Da muss ich mir schon mal überlegen, dieses 100-fache oder 50-fache, ja, oder 30-fache, ist es das wert? Ja, das ist schon mal die erste Überlegung, die ich mir machen will. Ich kann ja auch so Reichweite bekommen. Reichweite gibt es ja auf vielerlei Hinsicht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, so ein Influencer hat sich, wie gesagt, dieses Vertrauen aufgebaut. Wenn ich eine Werbung zeige, ich bin keine bekannte Marke, kauft der nicht, wenn er es sieht. Wenn so ein Influencer es in die Kamera hält, dann eben schon. Aber diese Überlegung muss man machen. Ich finde grundsätzlich, um auch mal so einen Wert zu geben, so zwischen 20, 30 Euro ist so das, was man einem Influencer zahlen sollte. Ja, ist jetzt sehr pauschalisiert ausgedrückt, als CPM.
So, aber woran bemisst sich das? Wert hat. Woran bemisst sich das, Alex? Weil, ich sag mal, am Ende des Tages entscheidet ja auch wieder ein Algorithmus darüber, wie viele Ausspielungen bei dem Influencer in seine Community tatsächlich stattfinden.
Ja, stimmt, aber das kannst du ja tracken. Ja, du musst erstmal den Fehler nicht machen, dass du sagst, 100.000 Follower heißt, 100.000 Leute sehen das. So, das ist keine Korrelation. Das ist ein bisschen wie früher, gab es die gleiche Korrelation, wo du sagst, das Magazin wurde 100.000-fach gedruckt, heißt aber nicht, dass 100.000 Leute erstens dieses Magazin kaufen und zweitens auf Seite 45 blättern, um das zu sehen. Mhm. Falsche Korrelation. So. Ähnlich ist es bei Influencern. So, du kannst davon ausgehen, mei, das ist jetzt sehr unterschiedlich, zwischen 10% und 50% der Leute sehen es irgendwie. Manchmal geht es auch viral, dann sehen es auch mehr als die Follower, aber es ist oftmals weitaus weniger. So, diese Zahlen kannst du dir aber geben lassen von dem Influencer. Der kann dir sagen, okay, was hat sie letzte 10 Posts gehabt? Da gibt es Media Kits, da zeigen die Story Views, da zeigen die Impressionen. Da kannst du schon rausrechnen irgendwo. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, mit was rechnest du? Und das ist auch ein Punkt, wo auch eine Agentur oder ein Berater dir echt helfen kann, mal deine Zahlen durchzuleuchten. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt mal irgend so ein Zahlenbeispiel, ja. Mhm. Ich sage jetzt mal, mache ein ganz einfaches Zahlenbeispiel. Ich sage, 1.000 Leute sehen jetzt beispielsweise das. So, von den 1.000 Leuten, die es in einer Story sehen, klicken vielleicht 10% drauf. So, das heißt, 10% von 1000 sind 100. 100 Leute gehen auf meine Webseite. So, jetzt habe ich eine Conversion Rate von vielleicht 3-5%, sagen wir mal 4. Ja, das heißt, wenn 100 Leute auf meine Webseite gehen, kaufen 4, ja, ist die Conversion Rate von 4%. Das heißt, wenn jetzt 100 Leute da drauf gehen, 4%, das heißt, 4 Leute kaufen jetzt. So, jetzt kann ich mir überlegen, ich habe ein Produkt, das kostet bei 50 Euro. Meine Marge darauf ist jetzt meinetwegen 20%, ja, das heißt 10 Euro. 4 Leute haben gekauft, das heißt, ich habe jetzt 40 Euro verdient. Mhm. So. Jetzt weiß ich, 40 Euro habe ich verdient daran. Wenn ich jetzt dem Influencer für die 1000 Impressionen, ja, 40 Euro gebe, bin ich bei plus minus null. Habe ich nichts verdient. Zahle ich dem 20 bis 30 Euro, das, was ich vorhin gesagt habe, habe ich zumindest 10 bis 20 Euro verdient. Das macht Sinn. Das kann ich immer wieder machen. Deswegen muss ich meine Zahlen kennen.
Absolut. Ich bin da voll bei dir. Weil ich glaube, dass da sind auch so ein paar Mythen unterwegs, ne? Also genau das, was du angesprochen hast. Viele Follower heißt auch viele potenzielle Kunden, ne? Und eine hohe Abschlusswahrscheinlichkeit, weil dieses Vertrauen eben schon da ist. Aber am Ende muss man ja wirklich sagen, am Ende geht es um den Need, ne? Nur weil jetzt ein Influencer ein Produkt in die Kamera hält, muss das ja nicht bedeuten, dass jeder seiner Follower automatisch auch Interesse an deinem Produkt hat.
Und es ist extrem. Also, und da muss ich aber auch investieren. Da muss ich auch mal mit 20 arbeiten, um mal rauszufinden, welchen CPM kann ich dem zahlen. Ja. Ich muss es aber auch wirklich gescheit tracken. Das Hauptproblem, was ich bei Kunden sehe, ist tracken. Ja, am Anfang. Ja. Was sind meine Zahlen? Überhaupt mal diese Gedanken zu machen. Viele machen dann einfach mal, weil es eigentlich alle machen. Ja. Aber rechnen das nie aus, was da rauskommt. Und wir haben Beispiele von Influencern, da kommt gar nichts bei raus. Wir haben aber auch Influencer, die machen einen sechsstelligen Beitrag, also einen sechsstelligen Umsatz, wenn die ein Produkt bewerben. Also es ist extrem, in welche Richtung das geht. Ja, da gibt's natürlich Tools, Hype Auditor, Iron und sowas, die kann ich verwenden, da kann ich so ein bisschen reinschauen, wie viele sind aktiv, was ist die Zielgruppe, wie ist das Haushaltsnettoeinkommen von den Followern, an was sind die interessiert. Also es gibt schon geile so Tools, die man verwenden kann, die wir als Agentur natürlich verwenden, die auch leider sehr teuer sind. Auch da macht's wieder Sinn, anstatt dass ich jetzt irgendwie ein paar tausend Euro zahle, um dieses Tool zu kaufen, vielleicht arbeite ich mit einer Agentur und lass mir erstmal 10, 20, 30, 40, 50 Influencer auswerten, um mit dem mal zu arbeiten, um so einen ersten Indiz zu haben, bevor ich da jemandem ein paar hundert oder ein paar tausend Euro zahle. Also sukzessiv macht's auch immer Sinn, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die sich da auskennen. Ja, weil sonst ist schnell auch Geld mal weg. Ja, haben wir auch oft gesehen.
Ja, wahrscheinlich ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, wenn man mit einer Agentur ins Gespräch geht, dass du überhaupt erstmal ein Gefühl dafür bekommst, in welchem Bereich müsste ich mich denn mit dem Thema Influencer mal auseinandersetzen. Ja, also welche Zielgruppe von Influencern ist denn für mich relevant? Ja, nur weil jemand viele Follower hat, heißt das ja noch längst nicht, dass die eine Zielgruppe aufgebaut haben, die für dein Produkt überhaupt Interesse hat. Ja, das, glaube ich, kann ich mir auch gut vorstellen. Nicht nur das Tracking von den Erfolgserlebnissen, die haben, sondern eben vielmehr auch, passen die zu mir, passen die zu meinem Markt, passen die zu meinem Produkt. Ja, das könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Da ist es ja für viele schon mal schwer, eine Auswahl zu treffen.
Absolut. Also das ist sowieso das Erste. Also wenn man jetzt kein Geld ausgeben möchte und mal wirklich so hands-on sich selber das anschaut, die beste Art und Weise ist, du gehst auf das Influencer-Profil, du schaust dir mal 5, 6, 7 Posts an, klickst auf die Kommentare und klickst auf die Leute, die kommentiert haben. Das sind ja die aktivsten Follower, wenn man so möchte. Und überlegst dir mal, wenn du auf die Profile gehst von den Leuten, die kommentiert haben, sind das meine Kunden? Sehen so meine Kunden aus, ja? Passen die demografisch? Passen die von den Interessen? Und das ist schon mal ein erster guter Indiz ohne Tool, wirklich händisch da mal durchzugehen und sich die mal anzuschauen.
Super wertvoll. Super wertvoll. Also ich danke dir schon mal hier bis hierhin. Ich würde jetzt allerdings gern, wir nähern uns auch langsam dem Ende unserer Zeit, natürlich ein Thema unbedingt noch mit aufmachen, und das ist das Thema KI. Mhm. Ja, weil KI sich ja, ich sag's mal, in den letzten 12, 15 Monaten zu einem Spielplatz entwickelt hat, wo es sicherlich einerseits ganz viele Erwartungen gibt, wo es aber auch, glaube ich, ganz viel Halbwissen gibt. Was kann KI eigentlich? Ich habe vor einiger Zeit mal einen KI-Experten da gehabt, der sagte zu mir, also KI, ChatGPT, ganz ehrlich, ist eigentlich doof. Ja, ChatGPT ist nicht schlau. Ja, der sagt, du, der wertet ja auch nur aus, was er hat. Er macht daraus was Intelligentes, ja, aber denkt nicht selber. Ja, und was da eigentlich aber alles drinsteckt und wie Social Media momentan davon profitiert, was du aber vielleicht auch nicht machen solltest mit so einen Tools wie ChatGPT zum Beispiel, das wäre vielleicht mal ganz cool, wenn du da mal ein bisschen reingehen kannst.
Ja, also grundsätzlich ist das erstmal richtig. Ja, also man sagt, ChatGPT hat irgendwie ein paar hundert Milliarden Daten gelesen, ja, Wörter gelesen. Und man sagt so, 10% des Internets hat ChatGPT durchforstet. So, das ist natürlich jetzt erstmal der Durchschnitt. Und der Durchschnitt ist jetzt nicht sonderlich schlau und nicht sonderlich dumm, sondern es ist der Durchschnitt. Das heißt, ChatGPT ist auch erstmal durchschnittlich smart. Und das ist auch der große Punkt, auf den man hinaus will. Wenn ich ein Experte bin in meinem Bereich, dann kriege ich ein sehr geiles Ergebnis raus, wenn ich ChatGPT ganz genau sage, was es machen soll. Ja, ich sage da immer so ein bisschen, ich habe da so meine eigene Zielmethode. Zielmethode heißt, Z steht für Zielgruppe. An welche Zielgruppe soll sich der Text widmen? Ja, I steht für Inspiration. Wo kann er sich inspirieren lassen? Sage ich, du bist ein Marketer wie Steve Jobs, dann schaut er sich alles an, was er über Steve Jobs weiß, hat alles, was irgendwie darüber geschrieben wurde und schreibt in dieser Art und Weise. Ja, Erkenntnisse sind Dinge, das E steht für Erkenntnisse. Was weiß ich schon? Habe ich einen eigenen Schreibstil? Könnte ich zum Beispiel einen Post von mir reinposten und könnte sagen, schreib bitte in dieser Art und Weise. Wenn ich viele Emojis nutze, dann nutzt ChatGPT dann auch im Text viele Emojis. Und L steht für die Länge. Ja, ist es ein kurzer Text, ein mittlerer Text, soll es 50 Wörter sein, 100 Wörter? Das kriegt ChatGPT nicht so hundertprozentig hin. Wenn ich 50 Wörter sage, dann könnte es auch mal 55 oder 45 sein, was ganz spannend ist. Der ist grammatikalisch und wörtlich sehr begabt, was Zahlen angeht. Nicht wirklich so, also zumindest nicht, was Zahlen angeht von Längen von Texten. Aber er versteht, dass ein 50-Wörter-Text kürzer ist als ein 500-Wörter-Text. So. Und das gebe ich erstmal alles ein. Das heißt, sehr, sehr viel hat damit zu tun mit dem Input. Die Amerikaner sagen,
steht Auftragsklarheit, ne?
Jude?
Auftragsklarheit.
Ne? Genau. So. Ist ähnlich mit einem Mitarbeiter. Ja, wenn ich dem einen schlechten Input gebe, ja, und keine gute Anweisung, läuft der auch in die falsche Richtung. So ist mit ChatGPT einfach auch. Ja, ich muss den füttern mit Informationen. Und da ist wirklich ein großer Unterschied. Wenn ich aber wirklich weiß, was ich will, weil ich ein Experte bin auf meinem Bereich, dann kann ich richtig geile Ergebnisse bekommen und da ist ChatGPT richtig, richtig gut. Ich muss mir nur die Zeit nehmen, den richtig zu füttern.
Okay, jetzt haben natürlich, ich glaube, in den letzten Wochen gingen da so verschiedene Nachrichten durch die Medien mit dem Blick auf das Thema Urheberrecht. Hm? Ja, weil ja ChatGPT auch Content veröffentlicht von Menschen oder Content ausliest von Menschen, die ihren eigenen Content schon mal zum Besten gegeben haben. Und die Frage ist, wem gehört jetzt eigentlich das Wissen, ne, in dem Moment? Und wer darf es verwerten? Auch unabhängig davon, ob man jetzt dieses Wissen zu einem neuen Text zusammenfügt. Habt ihr da ein bisschen Überblick, was da momentan überhaupt das grundsätzliche Thema da drin ist? Weil prinzipiell kann ich ein Buch lesen, fühle mich inspiriert, füge meine eigenen Gedanken dahin. Wenn ich den Text nicht eins zu eins kopiere, ist es dann wieder mein Werk.
Ja, also ein paar Gedanken dazu. Zum einen, ich habe mal Christian Solmecke, kennt man vielleicht von YouTube, den Anwalt, interviewt in meinem Podcast, den Lernen Social Media Podcast, und habe dem mal genau die Frage gestellt. Ja, das ist allerdings auch schon wieder 3 Monate her. Ich weiß nicht, was sich da in den letzten 3 Monaten geändert hat. Aber was ganz spannend ist, was er gesagt hat, das ist momentan noch komplett ungeklärt. Ja, erstmal, was wichtig ist, das Urheberrecht schützt immer nur einen Menschen. Das schützt erstmal keine Maschine. So, das heißt, was man mit Maschine erstellt, ist erstmal nicht geschützt. Der nächste Punkt ist die Schutzwürdigkeit. Ist ein Werk überhaupt schutzwürdig? Wenn ich jetzt einen Klecks mache und sage, das ist ein Gemälde, dann ist es wahrscheinlich noch nicht schutzwürdig. Wenn jetzt in Anführungszeichen Lieschen Müller mit Midjourney als Foto-KI ein Bild erstellt auf Basis von einem Satz, dann ist das höchstwahrscheinlich erstmal nicht schutzwürdig, weil das könnte jeder andere auch. Also das sind schon mal wichtige Gedanken. Was auch spannend ist, ist in seiner Meinung, alles, was ChatGPT erstmal erstellt, ja, auch die Daten, die er sich nimmt, sind erstmal alle nicht geschützt. Was ich öffentlich im Internet sehen kann, ist erstmal nicht geschützt. Spannend wird's erst, wenn irgend so ein Künstler dahergeht und sagt, ich widerspreche dem. Ich möchte nicht, dass meine Bilder verwendet werden. Und wenn meine Bilder verwendet werden, dann ist das nicht okay mit mir. Und dann fängt er an, Leute zu anzuklagen und zu sagen, du pass mal auf, dieses Bild, was du da erstellt hast, das sehe ich ganz genau, ja, das ist auf Basis von meinem Bild und jetzt möchte ich Schadensersatz. Da gibt's aber, soweit ich weiß, noch keine deutschen Rechtsprechung, was dann tatsächlich passiert. Und das wird, laut Christian Solmecke, eines der spannendsten Themen in den nächsten Monaten und Jahren sein, wie wir da unser Urheberrecht verändern. Das ist ja jetzt nicht nur mit Texten so oder mit Bildern so, das ist ja auch mit Stimmen so. Ich kann ja auf 0,0 eine Stimme imitieren. Und was ist jetzt? Was ist das Urheberrecht von der Stimme? Ja? Und was ist das Urheberrecht von der Stimme, die nur 80% so klingt wie wir? Also, das wird alles spannend sein in der Zukunft. Da müssen wir mal abwarten.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Aber wenn wir jetzt gerade bei ChatGPT sind, dann ist es ja theoretisch so, dass viele Menschen, oder nicht theoretisch, also in der Praxis, ja, sehe ich ja immer wieder, dass es Menschen gibt, die sagen, ich lasse mir meinen ganzen Social-Media-Content mittlerweile von ChatGPT erstellen, ich mache dann nicht mehr selber. Und dafür gibt es ja auch ganz viele Videos, wo Leute angeleitet werden, das genauso zu machen. Wenn du jetzt aber Social-Media-Agentur bist und du blickst auf das Thema Transparenz und Kompetenz, ja, auch von Menschen, die ihr vertretet, da gibt es ja, glaube ich, irgendwann so einen moralischen Dissens, ja, wo man sagt, also es ist schon wichtig, dass der Mensch, der Content postet, auch mit seiner Kompetenz hinter diesem Content steht und sich das nicht irgendwie zusammenklaut aus ChatGPT.
Wie ist da die Frage, ja. Weißt du, was du meinst? Die Frage ist natürlich, ist es klauen, wenn es ChatGPT erstellt? Ja, also das ist echt, also ich bin der festen Überzeugung, zwei Dinge. Zum einen, ich glaube nicht, dass Künstliche Intelligenz uns ersetzt. So, glaube ich dran. Was ich aber glaube ist, dass diejenigen, die Künstliche Intelligenz nutzen, uns ersetzen werden. Ich glaube also, ich sehe das eher als Gedankenpartner, als Sparringspartner, als Enabler. Ich glaube, dass Prozesse einfach viel schneller funktionieren werden. Aber das geistige Gut ist, du bedienst immer noch, wie es in der Zukunft ist, werden wir sehen, aber du bedienst immer noch ChatGPT. Es liegt an dir. Es liegt an deinem Input, dass ein guter Output rauskommt. Und ich meine, theoretisch kann sich auch jemand selber hinsetzen, einen LinkedIn-Beitrag sehen, kann den kopieren oder umschreiben, auch selbst, dann ist es auch nicht besser. Ja, ChatGPT ist schon mal der Vorteil, dass er dadurch, hat ein bisschen mit der Architektur zu tun, dass er wahrscheinlichkeitstheoretisch daran geht und jeden Text neu schreibt. Ja, das heißt, du wirst nie zweimal den gleichen Output bekommen. Selbst wenn du zweimal den gleichen Input gibst, wird immer ein anderer Output leicht in der Varianz passieren. So, das ist die Architektur einfach, die dahinter steht. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber so ist es. Und im Endeffekt, wenn du mal schaust, wenn du ChatGPT-Workshop zum Beispiel googelst, ja, sind wir, glaube ich, auf Platz 2, 3 oder 4 auf Google. Und diesen Text, ja, habe ich mit ChatGPT geschrieben. Sag ich auch ganz offen. Ja, bin relativ weit oben, ja, für meinen eigenen Workshop, für ChatGPT. Und der Text wurde mit ChatGPT geschrieben. Das heißt, Google wertet das noch nicht mal ab. Ja. Und ich bin immer ein Freund, mach's dir einfach. Es gibt so viele schwierige Dinge im Leben. Nutze das. Nutze alles, was du zur Verfügung hast. Ich sage jetzt nicht klaue, ja, auch wenn Pablo Picasso gesagt hat, good artist copy, great artist steal. Ja, der Meinung bin ich jetzt nicht 100%. Aber ich finde, mach es dir schon so einfach wie möglich und versuch dann lieber, und das muss man auch sagen, ChatGPT ist nicht 100%. Auch diese Workshop-Seite ist nicht 100%. Da habe ich noch sehr, sehr viel Input gemacht, auch Bilder reingepackt, Testimonials und so weiter und so fort. Aber es, würde ich mal sagen, hilft dir bei 80%. Und die letzten 20% machst du und das ist dann dein geistiges Werk.
Okay. Wo siehst du jetzt tatsächlich die Zukunft im Social Media Management im Einsatz von KI?
Also genauso, also 1:1. Ich glaube, dass viele Dinge mit KI beschleunigt werden können. Also zum Beispiel, wir geben Kunden Prompts, ja, Befehle für ChatGPT, dass sie selber Texte schreiben können, dass sie Sachen verbessern. Also ich sehe die Zukunft von Social Media, dass du teilweise auf diese Tools zurückgreifst. Aber auch wenn ich jetzt beispielsweise mir geile Hooks schreiben lassen würde von ChatGPT, bin ja trotzdem ich noch derjenige, der die vorliest. Und selbst wenn ich die nicht mehr bin, der die vorliest, weil irgendwie ein virtueller Avatar, der so ausschaut wie ich, das später macht, werde ich es auch nutzen. Ist auch völlig fein für mich. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die Geschichte zeigt uns, dass es immer wieder neue Punkte gibt, die Sachen verändern. Wenn ich ein Pferdebesitzer war und das Automobil erfunden wurde, schlecht. Ja. Wenn ich Landwirt war und die Traktoren kamen raus, schlecht. Ja, ich muss umdenken. Die Frage muss sein, welche Jobs wird denn ChatGPT jetzt nicht ersetzen und wie kann ich das jetzt quasi lernen? Ja, jetzt gibt es zum Beispiel ChatGPT-Prompter, ja, Leute, die nur Befehle machen. Das wird vielleicht ein neuer Designer zukünftig sein. Hm. Kurzum, man muss adaptieren, man muss die neuen Skills lernen. Es hilft auf gar keinen Fall, mit der festen Überzeugung, einfach den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, das geht an mir vorbei. Das hat beim Internet schon nicht funktioniert, ja, wenn ich ein Verlag war oder ein Fernsehsender. Und es wird sicherlich mit künstlicher Intelligenz auch nicht funktionieren.
Ich bin dir so dankbar für dieses Statement, weil ich glaube, dass tatsächlich genau darin oftmals das Problem liegt. Man sitzt das Thema aus, ich brauche es nicht. Ja? Und beim Thema Digitalisierung haben wir das ja auf einer Meta-Ebene, sehen wir das ja in ganz vielen Unternehmen, die jetzt erst Stück für Stück auch mit dem Thema Digitalisierung anfangen. Ja, und bei denen ist es dann so, dass sie so viel aufzuholen haben, dass sie sich die Frage stellen müssen, verdammt, wo fange ich jetzt eigentlich an? Ja, und die sich dann sozusagen eher im Kreis drehen und nicht wirklich zum Ergebnis kommen. Ja, und ich glaube tatsächlich, der Einsatz von KI, nicht nur im Bereich Social Media, da gibt es ja noch zig andere, ich sag mal, Spielarten und zig andere Einsatzmöglichkeiten, der wird uns natürlich erstens die Arbeit abnehmen, der wird uns beschleunigen in der Art und Weise, wie wir uns präsentieren oder wie wir den Menschen Mehrwerte geben können. Aber am Ende, du hast völlig recht, sitzt natürlich trotzdem der Mensch vor dem Rechner. Ja, und wenn du sagst, shit in, shit out, dann ist es tatsächlich die Frage der Qualität, was gibst du dem Rechner zum Arbeiten?
Ganz genau.
Mein Lieber, wir haben eine Stunde rum. Ich könnte jetzt wahrscheinlich mit dir noch weitere 60 Minuten oder länger darüber sprechen. Vielleicht machen wir das auch sogar noch mal in einem zweiten Podcast. Ich persönlich fand es bis hierher mega, einfach auch mal wirklich einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wir bringen natürlich deine Agentur, wir bringen alles, was ihr so macht, hier mit in die Shownotes rein, damit ihr euch da draußen auch mal ein Bild machen könnt. Ich persönlich fand es großartig, was Alex hier mit uns geteilt hat. Alex, dir ganz, ganz dickes und liebes Dankeschön dafür. Auch vor allen Dingen, weil du über Dinge gesprochen hast, die, naja, andere Agenturen vielleicht nicht so transparent und offen ansprechen würden. Und hoffe natürlich, dass du hier genügend Spaß hattest, um das als eine gut investierte Stunde zu betrachten.
Super, auf jeden Fall und dank dir.
Ihr Lieben, ihr habt gesehen, Social Media ist nicht nur ein Thema, mit dem man sich so ein bisschen hobbymäßig auseinandersetzen will oder soll, sondern wenn du da echt Ziele damit verbindest, dann macht es Sinn, sich wirklich in das Thema einzuarbeiten. Wenn du es selbst nicht kannst, ist eine Agentur definitiv die erste Adresse, mit der man arbeiten sollte. Auch mit dem Blick drauf, dass man es dann irgendwann im eigenen Unternehmen integriert. Wie man das machen kann, habt ihr heute gehört. Ich hoffe, bei euch war eine Menge dabei. Lasst uns gerne also einen Daumen oben beziehungsweise eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten. Dir nochmal liebes Dankeschön, Alex, und euch jetzt einen großartigen restlichen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.